Deutschlandfunk Interview.
Stühlerücken also im Kabinett Sunak. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Nikolai von Ondarza, Leiter der Forschungsgruppe EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Guten Abend, Herr von Ondarza.
Guten Abend.
Herr von Ondarza, als Sie heute davon gehört oder gelesen haben, dass David Cameron Außenminister wird, hat Sie das überrascht?
Das war schon eine faustdicke Überraschung, dass Willa Braverman, die Innenministerin, gehen musste. Das hatten übers Wochenende schon alle geahnt. Aber selbst die TV-Präsente, als David Cameron heute Morgen das erste Mal vor die Downing Street fuhr, waren quasi sprachlos. Das hat in London eigentlich keiner erwartet.
Was sagt das aus über den Zustand der Regierung Sunak? Es ist ja auch noch gleichzeitig die Umweltministerin zurückgetreten, Therese Coffey. Fliegt da jetzt alles auseinander?
Na, diese Reshuffle, also dass in der Regierung umgebildet wird, das machen die Briten relativ häufig. Es gab allein 7 Außenminister in den letzten 7 Jahren. Das sagt schon einiges über die hohe Fluktuation. Ich glaube, was besonders ist, dass Rishi Sunak unter sehr hohem Druck in der eigenen Partei steht. Die weiß, sie kann ihn nicht stürzen vor der nächsten Regierung. Sie haben ja schon 2 Premierminister ausgewählt. Aber die Parteirechte misstraut ihm eigentlich. Und deswegen hat er auch so lange gezögert, Suella Braverman, die Innenministerin, zu feuern. Und jetzt versucht er mit David Cameron jemanden reinzuholen, der vielleicht die Partei ein Stück weit beruhigen kann.
Ein Mann soll die Partei beruhigen, der ja selbst 2016 quasi gescheitert ist, als er ja mit seinem Versuch, das Remains in der EU zu bleiben, nicht durchgekommen ist.
Ja, er ist umstritten wegen seinem Brexit-Referendum, aber er gilt zumindest als jemand, der seriös ist, eine sichere Hand hat und damit zumindest Ruhe in die Regierung selber bringen kann. Und Sunak hat heute gesagt, er hat jetzt ein Team, was in Ruhe arbeiten kann. Und damit will er versuchen, ungefähr das Jahr, was er noch Zeit hat, bis zu den nächsten Wahlen zu nutzen, um gegenüber der Bevölkerung wirkliche Erfolge vorweisen zu können.
Also Ruhe ist das, was sich Sunak von Cameron versprechen könnte. Was könnte sich denn David Cameron von diesem neuen Posten erhoffen?
Ja, das ist eine gute Frage. Man hat den Eindruck, wenn man die britische Politik beobachtet, David Cameron ist sehr früh Premierminister geworden, dass er nie so richtig wusste, was er mit seiner frühen Rente anfangen sollte. Er hat mal hier versucht, für Investmentsfirmen zu arbeiten, hier ein paar Vorträge gehalten. Und deswegen glaube ich, dass er tatsächlich diese Rückkehr in die aktive Politik genießt und versucht damit auch wieder ein Stück weit sein eigenes Image aufzupolieren und nicht nur vom Brexit tangieren zu lassen.
Und was kann sich die EU, was kann sich die Welt erhoffen von David Cameron als Außenminister, von dem Mann, der eben den Brexit, wenn auch gegen seinen Willen, verantwortet hat, von dem Mann, der mit Xi Jinping fraternisiert hat, von dem Mann, der auch sonst, naja, im Nachhinein zeigt sich, relativ oft mit seinen außenpolitischen Einschätzungen daneben gelegen hat?
Ja, rein außenpolitisch ist es schon eine etwas kuriose Wahl. Sie haben ein paar Punkte schon angesprochen. David Cameron hat das Brexit-Referendum leichtfertig angesetzt, sich damals verspekuliert, ist aber vielleicht heute immer noch sehr viel moderater als der Großteil der konservativen Partei. Das heißt, die EU an sich dürfte jemand erwarten, der seriös mit ihr zusammenarbeitet und direkt starten kann. Was kurioser ist, das sind die anderen Punkte, die Sie genannt haben. 2014 war er relativ zurückhaltend, als Russland die Krim annektiert hat. Er hat die damalige Invasion von Libyen ziemlich in den Sand gesetzt, schlecht geplant. Er hat versucht, Großbritannien enger an China heranzuführen, was seine Nachfolger eher alles kassiert zu haben. Das heißt, große außenpolitische Erfolge hat er eigentlich in seiner 6-jährigen Amtszeit als Premierminister nicht aufzuweisen. Deswegen, wenn man ihm überhaupt einen Job zugetraut hätte, hätte ich ihn nicht als erstes als Außenminister ausgewählt.
Und warum wird er dann Außenminister? Hätte er nicht zum Beispiel auch Innenminister werden können?
Ja, das wäre wahrscheinlich noch umstrittener gewesen. Man muss einfach sagen, für die britische Innenpolitik ist Migration, wie in vielen anderen europäischen Ländern, gerade das Thema. Und deswegen hat Sunak den ehemaligen Außenminister James Cleverly, für ihn einen Mann, auf den er wirklich vertrauen kann, auf diese kritische Position gesetzt. Und Cameron ist im Grunde jemand, der staatsmännisch mit den vielen Krisen, die es gerade in der Welt gibt, die Außenpolitik managen soll, damit sich Sunak ganz auf die Innenpolitik konzentrieren kann.
So, jetzt mag ja da die gewisse Unruhe bei Herrn Cameron da sein, dass er eben sehr früh quasi verrentet wurde. Jetzt stehen aber die Tories recht schlecht da in ihren Umfragen. Stand jetzt würden sie die kommenden Wahlen 2024 haushoch verlieren gegen die Labour-Partei. Wird Cameron damit nicht komplett politisch verbrannt in dieser Situation?
Na, er hat eigentlich nicht viel zu verlieren, denn er ist ja eigentlich schon sozusagen in der politischen Rente komplett gewesen. Er war auch anders als zum Beispiel Theresa May nicht mehr im Parlament. Deswegen musste er extra heute noch zum Lord ernannt werden, weil nur Teile des House of Lords oder House of Commons Minister in Großbritannien sein können. Und ich glaube, dass es für ihn eben dieses kurze Spiel bis zu den nächsten Wahlen sein wird, die spätestens Anfang 2025 stattfinden müssen. Und es auch einer der letzten Versuche ist noch von Sunak, den Laden zusammenzuhalten. Denn wie Sie sagen, in Umfragen ist er gerade 20 Punkte hinter Labour. Und die Unruhe in der eigenen konservativen Partei, die wächst. Und um die muss er sich jetzt kümmern.
Aber hätte Cameron da in diesem Fall nicht besser noch etwas sich bedeckt gehalten und noch gewartet mit seiner Rückkehr in die Politik?
Nun, man kann nicht in den Kopf reingucken, aber in Großbritannien erwarten eigentlich alle, dass die Konservativen die nächsten Wahlen verlieren. Das heißt, ich denke, er hat die Chance genutzt, die sich ihm jetzt geboten hat. Und er hat offensichtlich Interesse, noch einmal in den Staatsdienst zu treten und eben die aktive Politik zu betreiben, statt nur vom Altersteil zuzuschauen.
Und was wird Asuella Braverman? Sie sagt ja, Zitat, ich werde schon bald mehr zu sagen haben. Und es gibt Stimmen, die behaupten, sie habe ihren Rauswurf provoziert. Die Ratte verlässt das sinkende Schiff oder wie ist das zu interpretieren?
Ja, fast mehr. Sie bringt sich in Stellung für das, was nach Sunak kommt. Sie hat wirklich in den letzten Wochen immer mehr die Regierung provoziert und fast darum gebettelt, rausgeworfen zu werden. Sie ist eine Vertreterin des hart rechten Flügels in der konservativen Partei und hat am letzten Wochenende einen Meinungsbeitrag geschrieben, wo sie die pro-palästinensischen Märsche in London mit denen in Nordirland verglichen hat. Und dieser Meinungsbeitrag war nicht mit der Regierung abgestimmt. Und das war das Letzte, was Sunak nicht mehr akzeptieren konnte. Und deswegen ist dieser Rauswurf für sie eigentlich wirklich das Instellungbringen für die Zeit nach der Wahl, wo, wie gesagt, alle erwarten, dass Sunak die verliert und sie dann sich als diejenige der harten Rechte positionieren will, die sagen, mit mir wird es wieder eine, in Anführungsstrichen, echte konservative Partei geben.
Wie ist Ihre Rezeption im Moment bei den Wählern?
Das ist gemischt. Der Großteil der Wähler stimmt dem Rauswurf zu. Es gibt auch bei einer Blitzumfrage eine knappe Mehrheit der konservativen Wähler, die dem zustimmen. Aber der Großteil der Brexit-Befürworter und der harten Rechtsaußenwähler der konservativen Partei, die stimmen ihr zu. Und das ist die Klientel, die sie erreichen will.
Wer oder was könnte den freien Fall der Konservativen noch aufhalten in Großbritannien?
Ja, das ist so die Frage. Sunak spielt gerade auf Zeit. Er kann die Wahl frei ansetzen, irgendwann zwischen heute und Januar 2025. Und was man so aus London mitbekommt, ist, dass er darauf hofft, dass die Wirtschaft sich verbessert, die Inflation sich also reduziert und dass er irgendwie noch eine Überraschung aus dem Hut zaubern kann. Zuletzt ist die Labour-Partei das erste Mal sich dabei, so ein bisschen zu zerstreiten über die Israel-Politik. Und da hofft er jetzt mit einer ruhigeren Mannschaft und etwas wirtschaftlichen Aufschwung einen Teil der Wähler zurückzugewinnen. Aber der Vorsprung von Labour ist so groß, dass es für ihn ein langer Weg werden dürfte.